True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Zoran Pantic, Journalist der Neuen Presse mit einem Faible für Kriminalfälle. Herzlich willkommen, Zoran.
Hallo.
Und ich begrüße den Journalisten Sandro Mattioli. Sie sind Autor des Buches Germafia. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall sprechen, bei dem es um einen freundlichen Pizzabäcker und seine verhängnisvollen Verbindungen in eine Verbrecherorganisation geht, die oftmals salopp als ehrenwerte Gesellschaft bezeichnet wird, bei der es sich aber um skrupellose Verbrecher handelt. Hören wir uns den Fall einmal an.
In ehrenwerter Gesellschaft. Der Fall Calogero Assaro.
Calogero Assaro lächelt. Schon wieder hat er einen Zettel gefunden.
Carlo, ich liebe dich.
Der gut aussehende Gastwirt gilt in Burgdorf als Frauenschwarm. Hier am Markt betreibt er seit vielen Jahren eine Pizzeria. Die Bar 66 ist beliebt, der Patron hinter dem Tresen eine Institution.
Für jeden hat er ein freundliches Wort, ein Ciao und ein Arrivederci.
Doch es gibt auch Gerüchte. Es geht um Affären und den aufwendigen Lebensstil des gebürtigen Sizilianers. Man munkelt über Schutzgelderpressungen.
Außerdem soll er Privatkredite gegen hohe Zinsen vergeben haben.
Alles Geschwätz, sagen andere. Das sei nur der Neid auf einen Wirt, der hart arbeite und eben beliebt sei.
Am 20. Januar 2003 klingelt am späten Abend das Telefon im Wagen des 38-Jährigen. Nach wenigen Sätzen beendet er das Gespräch mit den Worten:
Es reicht mir langsam. Ich werde das heute noch regeln.
Dann bittet er seine Begleiterin, das Fahrzeug zu verlassen.
Am nächsten Morgen findet eine Spaziergängerin im Heisterwald bei Lehrte, knapp 5 Kilometer von der Bar 66 entfernt, eine Leiche.
Man hat den Mann durch die Stirn, unter das Kinn und in jedes Auge geschossen.
Der von fast einem Dutzend Kugeln durchsiebte Tote ist Calogero Assaro.
Warum wurde der Pizzabäcker ermordet? Und von wem?
Ja, Zoran. Ein beliebter Gastwirt wird ermordet. Man kann unter diesen Umständen bestimmt auch von einer Art Hinrichtung sprechen. Welches Motiv gab es, diesen beliebten Gastwirt umzubringen?
Ja, das kam bis zum Schluss nicht so wirklich heraus. Jedenfalls ließ es sich nicht eindeutig belegen. Der Vorsitzende Richter Ulrich Pohl, mit dem ich vor kurzem erst noch telefoniert habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, sagte mir, dass er nie Zweifel daran gehabt hätte, dass es ein Mafia-Fall gewesen ist, den er dort verhandelt hat am Landgericht in Hildesheim im Jahr 2004. Es gab keine Zeugenaussagen, die irgendetwas Erhellendes beigetragen hätten in dem Verfahren. Es gab nur eine Zeugin, die tatsächlich eine wirkliche Belastungszeugin war, die auch geholfen hat, diesen Fall aufzuklären, auch persönliche Risiken in Kauf genommen hat. Ansonsten gibt es viele Indizien, die zusammengesetzt worden sind. Am Ende hieß es, es sei darum gegangen, dass Calogero Assaro, das Opfer, für die beiden Täter, die später verurteilt worden sind, Baldassare Z. und Antonino D., Schutzgelderpressung gemacht hat und dass dieses Geld dann aber für Drogenkäufe investiert werden sollte, was Calogero Assaro aber nicht wollte. Er wollte das nicht unterstützen, war dagegen. Und es kam zum Konflikt in dieser Frage, was dann darin gipfelte, dass die beiden Täter Calogero Assaro am 20. Januar 2003 in Burgdorf erschossen haben.
Du hast nun schon sehr viel zu den Umständen gesagt. Was kannst du uns zum Tatablauf sagen? Calogero Assaro sitzt immer im Auto, kriegt einen Anruf. Wir haben gehört, eine Zeugin hat bestätigt, dass er gesagt hat, er kümmert sich drum. Am nächsten Tag wird er nicht mit einer Kugel, nicht mit zwei Kugeln, sondern ich glaube mit fast einem Dutzend Kugeln im Kopf gefunden. Was weiß man über die letzten Stunden dieses beliebten Gastwirts?
Ja, das basiert alles eigentlich auf der Aussage von Ines C., so wurde die die Zeugin genannt, damals in der Berichterstattung von uns auch, um ihre Identität zu schützen. Sie hatte auch Polizeischutz damals bekommen, weil sie auch Bedrohungen aushalten musste. Ines C. hatte erzählt, wie sie sich mit Calogero Azaro in dem Auto befunden hatte, zum Zeitpunkt, als Azaro diesen einen Anruf bekommen hat, der ihn aufgebracht hat. Er hatte aufgelegt und wenige Meter später traf er dann auf Baldassare Z. und Antonino D., die dann mit in das Auto stiegen. Dort kam es dann zu dem ersten Schuss, der auf Calogero Azaro abgegeben wurde, so die Zeugin. Die beiden Täter haben dann später oder kurz danach den Körper von Calogero Azaro weggebracht. Es grenzte also wirklich an eine Hinrichtung. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen.
Muss man vielleicht mal sagen, für die Menschen, die Burgdorf nicht kennen, das ist bei Hannover, das ist ja eine kleine Stadt, eine sehr friedvolle Stadt. Da passiert sowas eigentlich nicht.
Es ist eine mittelgroße Stadt, ich würde sagen, sehr bürgerlich geprägt. Da könnte auch salopp sagen, da ist die Welt noch in Ordnung. Kriminalität ist da kein übergroßes Problem und kein übergroßes Thema. Es gibt wie in jeder Kommune auch dort Probleme, aber es ist kein Brennpunkt in irgendeiner Art und Weise. Es ist eher ein gut bürgerlicher Ort zum Wohnen, wie man ihn sich so vorstellt, in so einer kleinen, mittelgroßen Stadt, einer eigentlich auch ganz angenehmen Lage.
Was hat so eine Tat ausgelöst? Du warst damals vor Ort, du hast mit den Leuten gesprochen?
Ja, die Betroffenheit war enorm. Zur Trauerfeier kamen 400 Menschen, waren auch viele Angehörige da, die aus Sizilien angereist kamen. Vor der Pizzeria versammelten sich viele junge Frauen, die um Calogero Azaro tatsächlich weinten. Er schien einen großen Eindruck auf junge Frauen gemacht zu haben. Also auch später im Gerichtssaal waren die Zuschauerränge immer gefüllt mit jungen Damen, die um Calogero weinten. Und die Betroffenheit war enorm in dem Ort, aber eben auch die Unruhe und die Nervosität, weil man nicht wusste, was da passiert ist, weil das auch Angst machte, weil Burgdorf auch solche Taten in dieser Form nicht kannte.
Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was ist das für ein Mensch gewesen? Wie hat der Verbindung gehabt? Was steckte dahinter? Wie haben sich dann nach diesem Tod diese Personalie Calogero Azaro der Öffentlichkeit gezeigt? Auch wenn man zwar beliebt war, aber das scheint ja hinter dieser Person des beliebten und geliebten Gastwirts doch noch eine andere Maske, ein anderer Mensch gesteckt zu haben.
Also es hieß in Burgdorf, dass Calogero Azaro durchaus einen großen Einfluss auf die italienische Community dort gehabt hat. Dass er so etwas wie Richter und Fürsprecher war. So einige hundert Menschen wahrscheinlich dort, die dort gelebt haben, einige Gastronomen, Menschen, die ihrer Arbeit nachgegangen sind, und denen Calogero Azaro, so hieß es dann im Urteil und in dem Gerichtsverfahren, zum großen Teil eben auch mit Finanzspritzen geholfen hat, überteuerte Kredite vermittelt hat, die sie dann zu einem hohen Zinssatz zurückbezahlen mussten. Das war wohl auch eines seiner Einkunftsquellen. So. Und das ist das, was über ihn bekannt geworden ist, dann in diesem Verfahren, was die Täter angeht. Die haben eisern geschwiegen, wie auch die Zeugen. Baldassare Z., der vor dem Landgericht in Hildesheim auf der Anklagebank saß, er hat höchstens zu seinen Personalien genickt oder etwas gesagt. Ansonsten hat er sich weder zum Fall geäußert, noch zu den Umständen, noch zum Motiv. Das hat er alles mitgenommen. Antonino D. wurde später in Italien gefasst. Der wurde auch dort dann vor Gericht gestellt und zu lebenslänglich verurteilt und ist in der Tatnacht noch tatsächlich losgefahren nach Italien, nach Sizilien, in einem Stück durch, mehr oder weniger, und hat sich so den deutschen Behörden damals entzogen.
Sandro Mattioli, Sie sind Autor, Journalist, befassen sich seit langem mit dem, was ich salopp als ehrenwerte Gesellschaft bezeichnet hat, was eine Bezeichnung ist, die für eine Gruppierung gilt, die aber in der Tat Verbrechen wie dieses in Burgdorf verübt, und das sind keine Einzelfälle. Was können Sie uns sagen? Was ist die Mafia?
Der Fall, um den es hier geht, würde mich überraschen, wenn er in den letzten Jahren stattgefunden hätte, wenn er in den letzten Jahren passiert wäre. Aber für die Zeit, in der das passiert ist, 2003, ist das nicht überraschend. Denn was die Aktivitäten der italienischen Mafia-Organisation in Deutschland anbelangt, gibt es ein wesentliches Ereignis, nämlich diesen Sechsfachmord, der zwischen zwei 'Ndrangheta-Fraktionen stattgefunden hat im Jahr 2007 in Duisburg und der als Ergebnis hatte, dass man weniger gewalttätig agiert. Für die Zeit vor 2007 gab es vergleichsweise viele Mafia-Morde. Es gibt da zwar keine offizielle Statistik. Wir haben, mein Verein Mafia Nein Danke hat gemeinsam mit einer grünen Abgeordneten die Bundesregierung mal zum Thema Mafia-Morde gefragt. Und da ist eben deutlich geworden, dass keine, wie auch immer, einheitliche Statistik geführt wird. Also Mafia-Morde sind nicht, man kann die nicht zentral abfragen. Aber es gab etwa 30 Morde und die sind größtenteils tatsächlich alle vor 2007 passiert. Und seitdem lässt sich eben beobachten, dass die Organisationen, die Clans, weniger häufig zur Waffe greifen.
Sie haben gerade schon den Begriff 'Ndrangheta genannt. Das lässt natürlich vermuten, dass der Begriff die Mafia nichts ist, was man jetzt zusammenfassen kann. Man sagen kann, es gibt diese Mafia, das ist ein Oberbegriff, den wir eben auch in der Presse gerne nutzen. Was verbirgt sich hinter dieser Organisation?
Wir haben in Italien mehrere Mafia-Organisationen. Da ist die Cosa Nostra zu nennen, die klassischerweise im italienischen Gebrauch des Wortes Mafia verstanden wird. Und wir haben die 'Ndrangheta, die aus Kalabrien kommt, die heute die mächtigste Organisation aus Italien und auch aus Europa ist, mächtigste kriminelle Organisation. Und da kommt noch die Camorra, die aus dem Umraum von Neapel und aus Neapel selbst stammt. Das sind die drei mächtigsten Mafia-Organisationen aus Italien. Aber es ist völlig richtig, was Sie sagen. Im Deutschen benutzen wir das Wort Mafia synonym für die italienischen Mafia-Organisationen, vielleicht auch für die Mafia aus Russland, manche auch das, was man als kriminelle Vertreter arabischer Clans bezeichnet. Das ist leider nicht sehr trennscharf in Deutschland. Das wird leider nicht sehr trennscharf verwendet, dieses Wort.
Was können Sie uns zur Geschichte der Mafia sagen? Wo kommt es her? Wie hat sich Mafia entwickelt?
Zunächst muss man sagen, diese Bilder von der ehrenwerten Gesellschaft oder von Männern, die recht sprechen, die spielen natürlich den Mafia-Organisationen in die Karten, aber die stimmen nicht. Also alle drei Organisationen, die ich genannt habe, haben sehr brutale Taten begangen und das sind extrem viele völlig unschuldige Menschen, Kinder, Frauen, Händler, Richter, Staatsanwälte ermordet worden von allen Organisationen. Die Cosa Nostra war aber in dem Zusammenhang besonders brutal, also die sizilianische Mafia. Das heißt, dieser Begriff ehrenwerte Gesellschaft, den die Organisationen ja selber für sich gebrauchen, der ist aus meiner Sicht nicht angemessen, weil man muss es klar sagen, es sind Verbrecherbanden. Alle drei Organisationen bestehen schon seit sehr langer Zeit. Man kann davon ausgehen, dass die Camorra, die Cosa Nostra und die 'Ndrangheta so ungefähr 1820, 1830 in den ersten Vorläufern entstanden sind, also vor ungefähr 200 Jahren. Und sie waren von Anfang an zum einen kriminell aktiv, zum anderen aber auch als Wirtschaftshandelnde. Die Cosa Nostra zum Beispiel ist berühmt geworden, dass sie schon sehr früh in den internationalen Zitronenexport eingestiegen ist und auf die Art und Weise Geld verdient hat. Und so ist das eben auch bei den anderen Organisationen. Und wenn man nun auf den Fall hier zurückkommt, um den es hier geht, dann ist ja der Herkunftsort des Todesopfers, wenn ich es richtig gelesen habe, Partinico. Und Partinico ist einer der Orte schlechthin für Mafia-Aktivitäten auf Sizilien. Es gibt dort den sehr berühmten Fall von einer jungen Frau, Rita Adria, die sich gegen ihre Familie gestellt hat mit 17 Jahren und Kronzeugin geworden ist und ihre Verwandten beschuldigt hat, von den berühmten Antimafia-Staatsanwälten Falcone und Borsellino vernommen worden ist und dann leider, nachdem Giovanni Falcone ermordet worden ist, Selbstmord begangen hat, weil sie gemerkt hat, dass ihre Bezugsperson damit weg ist und sie sich eben schutzlos gefühlt hat. Und Rita Adria ist in Partinico geboren und auch dort auf dem Friedhof begraben. Also sprich, wenn ich jetzt höre, dass die Person hier aus Partinico kommt und die Umstände, die gerade geschildert worden sind, betrachte, dann gibt es eigentlich auch für mich keinen Zweifel daran, dass es sich hier um eine Mafia Tat handelt.
Wie wird man Mitglied der Mafia? Man hat das Gefühl, dass es dort ein sehr ritualisiertes, sehr abgeschlossenes, in sich zusammenhaltendes System ist. Wie sind die Strukturen dieser Verbindung, dieser Familien?
Zunächst muss man bei dem Begriff Familia aufräumen mit einer falschen Einschätzung, weil wir in Deutschland, wenn wir Mafia-Familie hören, die biologische Familie und die Mafia-Familie als überlappend betrachten. Dem ist aber nicht so. In der 'Ndrangheta beispielsweise ist es so, da gibt es ein Aufnahmeritual, was für die allermeisten Mitglieder praktiziert wird. Und dieses Aufnahmeritual hat zur Folge, dass die Zuordnung zum Mafia-Clan die biologische Familie ersetzt. Das bedeutet, man sagt, in diesem Aufnahmeritual oder mit diesem Aufnahmeritual verpflichtet man sich nicht mehr der biologischen Familie, sondern dem Mafia-Clan, der Mafia-Zugehörigkeit. Und das geht sehr weit, weil die Verpflichtung, die man damit auf sich nimmt, ist eine sehr weitreichende. Dennoch, obwohl man sich so weitreichend verpflichtet, kriminelle Taten zu begehen beispielsweise, ist es sehr attraktiv, denn es gibt zwei Wege im Wesentlichen, in Mafia-Clans aufgenommen zu werden. Das eine ist natürlich, wenn man aus einer Mafia-Familie stammt. Qua Geburt ist man dann Mafioso und kann sich da auch gar nicht unbedingt dagegen wehren, vor allem wenn man in einer traditionellen Mafia-Familie groß wird und dann auch noch Erstgeborener ist. Das zweite ist eben, dass man sich interessiert zeigt an den Umtrieben und dann eben halt sich mit kriminellen Taten profiliert. Wobei man auch da dazu sagen muss, das unterscheidet sich dann je nach Organisation, ob Cosa Nostra oder 'Ndrangheta, weil das inzwischen eine sehr komplexe Struktur geworden ist und es auch Leute in 'Ndrangheta gibt, die zwar Mitglied des Clans sind, aber überhaupt nicht kriminell in Erscheinung treten, sondern die Clans andersweitig begünstigen.
Ist das so ein Standard, der trotzdem überall geht? Wir haben das in diesem Fall gehört, Soran. Man konnte den Tätern habhaft werden, Gott sei Dank. Aber natürlich haben sie von ihrem Recht Gebrauch gemacht, sich nicht zu äußern. Das heißt, sie haben eisern geschwiegen, obwohl sie vielleicht durch ein Geständnis eine lebenslange Strafe vielleicht hätten abmildern können. Es gibt Zeugen, die sich auf einmal nicht mehr erinnern können. Es gibt eine Aussagezeugin, die auch unter Druck gesetzt worden ist. Das sind, wenn man das so hört, scheinen das auch typische Begleitungsstände eines Mafia-Verbrechens zu sein. Ist das auch etwas, was diese Organisation so schwierig greifbar macht?
Es ist vor dem deutschen Gericht ein Recht zu schweigen. Für die Mafia besteht eine Pflicht zu schweigen, denn die Omerta ist ein sehr wichtiges Gebot. Die Omerta dient natürlich dem Schutz der Clans. Man darf andere Leute nicht verraten und das ist, je nachdem, wie traditionell die Organisation oder der Clan aufgestellt ist, umso wichtiger. Aber es sind unzählige Mafia-Mitglieder ermordet worden, weil sie sich geäußert haben oder weil sie auch Kronzeugen geworden sind. Insofern ist das eines der zentralen Mafia-Merkmale tatsächlich und sorgt eben auch für Schwierigkeiten bei der deutschen juristischen Aufarbeitung, zumal wenn man keine Erkenntnisse aus dem Inneren der Organisation hat. Das war ja nun in einer sehr frühen Zeit, in Anführungszeichen, auch wenn es gerade mal vor etwas mehr als 20 Jahren war, dass man diese Tat verfolgt hat. Aber man hatte damals noch nicht so eine gute Form der internationalen Zusammenarbeit. Heute wäre wahrscheinlich eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gebildet worden und dann wäre auch der Informationsfluss von Sizilien hierher, denke ich mal, reibungslos gelaufen und man hätte diese gesamte Tat viel besser kontextualisieren können. Damals hatte man das Problem, dass eben vor Gericht alle geschwiegen haben und noch dazu, auch das ist ein klassisches Mafia-Merkmal, eben Leute, die sich äußern wollen, eingeschüchtert worden sind.
Soran, du hast mit verschiedenen Menschen über diese Tat gesprochen. Wie war das in Burgdorf? Gab es da auch Angst, sich zu äußern?
Die gab es ganz sicher. Ich habe das mehr aus dem Gerichtssaal beobachtet, damals als Gerichtsreporter, und ich fand das schon sehr auffällig, wie stark ausgeprägt dieses Schweigen war. So, die Zeugen hatten ab und zu mal was zu berichten, mit wem sie waren, wo, wie Kaffee getrunken haben. Aber wirklich aufklärend war das alles nicht, was sie dort gesagt haben. Und auch die Ermittler, die dann in dem Verfahren und auch uns gegenüber dann vorher Stellung bezogen haben, haben immer von einer Mauer des Schweigens gesprochen. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass der Staatsanwalt damals davon auch gesprochen hat, von einer Mauer des Schweigens, die es schier unmöglich gemacht hat, die Hintergründe und die Strukturen hinter dieser Tat zu ermitteln und zu klären. Das macht es dann wahrscheinlich auch so schwierig. Die Frage, war das jetzt ein Mafia-Mord oder nein? Wie bastelt man sich das zusammen, wenn keiner spricht, wenn keiner die Wahrheit sagt, wenn keiner sagt, wie es wirklich gewesen ist, was die Hintergründe sind? Man kann es sich nur zusammenreimen. Am Ende des Tages sind es dann die Indizien, die dann zu diesem Urteil führen.
Man muss dazu ja auch feststellen, dass in Deutschland die Zugehörigkeit zur Mafia bisher juristisch überhaupt nicht verfolgt worden ist. Das erste Urteil überhaupt, was in Deutschland jemanden wegen Mitgliedschaft in einer Mafia-Organisation bestraft hat, also der Paragraph ist dann Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, stammt aus dem Jahr 2021. Sprich, wenn ich Menschen nicht als Mafioso verfolge, dann kann logischerweise ihre Tat auch nicht juristisch gesehen der Mafia zugeschrieben werden, sondern es ist dann nur eine Zuschreibung, die wir Journalisten vornehmen oder vielleicht auch öffentliche Stellen, aber die in gewisser Weise nicht wirklich valide ist. Ohne jetzt ich möchte die Arbeit nicht schlecht machen, das ist überhaupt nicht meine Absicht, sondern wir haben in Deutschland das Problem in der Strafverfolgung, dass der Paragraph nicht attraktiv ist, weil die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nicht sonderlich stark bestraft werden kann, wohingegen Drogenhandel oder Schutzgelderpressung oder welche Delikte auch immer sehr viel attraktiver in der Anwendung sind. Das bedeutet, oft ist es so, dass der Verdacht, dass jemand Mitglied in der Mafia ist, herangezogen wird, um eine Ermittlung in Gang zu bringen, aber dann quasi im Lauf des Ermittlungsverfahrens unter den Tisch fallen gelassen wird. Nicht unbedingt mit einer bösen Absicht, aber mit einem negativen Ergebnis eben, dass wir uns hier sehr schwer tun zu sagen, was macht die Mafia-Clans, was machen die überhaupt hier?
Das ist eine interessante Frage. Sie haben gerade gesagt, 2021 ist das Datum, wo die Mitgliedschaft in einer Verbrecherorganisation wie der Mafia allein strafbar ist. Erzählen Sie uns doch mal, wie sind Familien oder Clans wie die 'Ndrangheta, die Camorra oder die Cosa Nostra, wie sind die nach Deutschland gekommen?
Es gibt da im Grunde keine systematische Erfassung. Ich habe mal geschaut, was an Informationen zu finden ist. Und tatsächlich ist der erste Hinweis, den ich gefunden habe, dass 1967 ein Mafioso aus Sizilien verbannt worden ist, weil er in der Heimat für zu viel Ärger gesorgt hat und nach Deutschland geschickt worden ist. Er kehrte dann einige Jahre später zurück und nochmal, ich glaube, 2-3 Jahre später ist er dann in Sizilien erschossen worden. Das ist für mich der früheste Beleg, was die Anwesenheit von Mafiosi in Deutschland anbelangt. Aber das ist, glaube ich, etwas irreführend, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass mit der Gastarbeiterbewegung schon die ersten Mafiosi nach Deutschland gekommen sind. Mein Vater, der logischerweise kein Mafioso war, kam 1960 nach Deutschland und das war eben eine Zeit, wo es einen massiven Zuzug aus Italien gab, weil der Bedarf an Arbeitskräften in Deutschland extrem hoch war und in der Folge diese Italiener aus verschiedenen Teilen in Italien auch wesentlich dazu beigetragen haben, dieses sogenannte Wirtschaftswunder zu schaffen. Nur kamen damit eben auch schon die ersten Kriminellen. Das ist aber, da gibt es keinen Beleg dafür, zumindest ist mir der nicht bekannt, weil es schlichtweg und einfach auch bisher nicht erforscht worden ist. Man müsste da im Grunde in den Einwohnermeldeämtern schauen, wer kam denn da woher und welche Hintergründe haben die Leute, aber das ist bisher nicht passiert. Aber wir wissen, dass der Gastarbeiterzuzug vor allem aus armen Gegenden in Italien erfolgte und darunter eben Kalabrien, Sizilien. Man kann das auch heute noch nachvollziehen, weil es oft so ist, dass in den Orten mit besonderen Mafia-Aktivitäten, mir fällt beispielsweise Mannheim ein oder das Allgäu, es ist nach wie vor so ist, dass die Clan-Zugehörigkeiten, die dort sind, mit den frühen Wanderungsbewegungen übereinstimmen.
Und natürlich muss man sagen, dass der überwältigendste Teil aller Menschen italienischer Abstammung, die Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen sind und ihre Nachkommen, natürlich nicht Mitglied in einer kriminellen Organisation sind, sondern wichtige Tragsäule unserer Gesellschaft auch heute sind, nur um das mal klarzustellen.
Absolut. Mir ist eines immer wichtig zu sagen, wir haben kein quantitatives Mafia-Problem, aber wir haben ein großes qualitatives Mafia-Problem, weil wir haben Leute in Deutschland, die in erheblichem Maß den kriminellen Clans Vorschub leisten, sei es durch Investmentgeschäfte, sei es durch Geldwäscheaktivitäten, sei es auch durch Drogenhandel, der von Deutschland aus organisiert wird und. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir Zehntausende Mafiosi in Deutschland haben, sondern es ist eine Zahl, die wird sich irgendwo im Bereich zwischen, ich möchte mal sagen, 2.000 und 8.000 bewegen. Das ist jetzt nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht extrem viel.
Verglichen mit der Zahl der Menschen mit italienischer Abstammung, die seit Generationen hier in Deutschland leben.
Ne? Richtig. Ist es, verglichen damit ist es sehr wenig. Nur wenn man bedenkt, dass das Leute sind, die zu einer kriminellen Organisation gehören, aber nicht verfolgt werden, dann ist es wieder schwieriger. Denn eines muss man auch sagen, die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation ist in Deutschland eine Straftat. Und wenn die Bundesregierung sagt, wir haben 1.003 Mafiosi in Deutschland, dann bedeutet das 1.003 Straftaten, die bisher nicht verfolgt worden sind, weil man die Leute ja im Grunde hier sein lässt und einfach zur Kenntnis nimmt, dass sie da sind. Das hat technische Gründe, aber das muss man zumindest so festhalten.
Sie haben das angesprochen, man lässt die Leute sein. Was mich an diesem Fall auch besonders interessiert ist, wir haben Burgdorf. Das ist nicht Berlin. Sie haben das Allgäu genannt. Das ist nun auch nicht eine Weltmetropole, es ist ein eher dünn besiedeltes Region. Was macht Orte wie Burgdorf für Organisationen, die aus diesen mafiösen Grundstrukturen kommen? Was macht das da interessant?
Wenn wir uns kleinere Orte anschauen und wenn wir gucken, wie gehen Leute mit einem Mafia-Hintergrund dort vor, dann sind es tatsächlich sehr häufig Gastwirte, die sehr gut darin sind, Beziehungen aufzubauen zu verschiedenen wichtigen Vertretern und Vertreterinnen, aber es ist meistens eine männliche Geschichte, in dem Ort. Das heißt, der Gemeinderat ist beim Italiener und ist da herzlich willkommen. Das bedeutet, der Oberbürgermeister ist wahrscheinlich befreundet oder ist vielleicht befreundet mit dem Gastwirt, weil man den Gastwirt ja als irgendwie den sonnigen, jovialen Italiener wahrnimmt. Dann treten solche Gastwirte auch häufig als Sponsoren für Sportvereine auf oder lassen mal einen Satz Trikots liefern an die Vereine und so weiter und so fort. Das heißt, die Mafiosi treten nicht als böser Krimineller auf und fuchteln mit der Pistole rum oder brechen in irgendwelche wichtigen staatlichen Museen ein, sondern sie treten als Wohltäter auf. Und das ist natürlich in einer kleinen Stadt noch viel einfacher umzusetzen als in einem größeren Kontext. Weil wenn ich jetzt in einer Stadt wie Berlin Kontakt zur Führungselite aufnehmen will, ist es viel schwieriger, die Leute gezielt anzusprechen, als in einer Kleinstadt, wo es einfach reicht, dass ich die Pizzeria bin, die sozusagen der Platzhirsch am Ort ist und die Leute kommen automatisch zu mir. Und deswegen ist eben der Gedanke, dass wir Mafia-Clans nur in Großstädten haben, völlig abwegig. Im Gegenteil, es gab 2010, 2011 eine wichtige Polizeioperation in Baden-Württemberg. Und da sind selbst Städte mit wenigen tausend Einwohnern Stützpunkt gewesen für ein Lokale, also für einen Ortsverein. Was heißt, dort waren mindestens 50 Mitglieder der Ndrangheta organisiert. In einer winzigen Gemeinde, die schon im Umkreis von 50 Kilometern niemand mehr kennt. Insofern ist diese Vorstellung von einer Kleinstadt, die idyllisch ist, dass die mit Mafia nichts zu tun haben kann, eigentlich gerade falsch, weil gerade weil sie idyllisch ist und die Leute denken, da ist ja die Welt noch in Ordnung, ist es für die Mafia attraktiv, da hinzugehen. Weil bei einem Gastwirt, der beliebt ist und wo es vielleicht gutes Essen gibt, niemand dran denken würde, dass es ja Mafia sein kann. Aber de facto sehen wir relativ häufig, dass eben solche Gastwirte Mafia-Bezüge unterhalten. Aber auch da ist es wichtig, der Verein Mafia Nein Danke, dessen Vorsitzender ich bin, ist ja entstanden, weil Gastwirte sich von der Mafia distanzieren wollten und öffentlich kundgetan haben, dass sie mit diesen Organisationen nichts zu tun haben. Das heißt, wir dürfen auch nicht alle Gastwirte über einen Kamm scheren, aber eine gewisse Aufmerksamkeit ist angebracht.
Sie haben etwas angesprochen, das scheinen erträgliche Optionen zu sein. Über wie viel Geld reden wir?
Ich tue mich sehr schwer mit Schätzungen. Natürlich gibt es in Italien Studien, die den Jahresumsatz mit der Drangheta beispielsweise mit 30 Milliarden oder mit 52 Milliarden oder sogar mit 200 Milliarden benennen. Ich kann diese Zahl nicht einschätzen. Aber was klar ist, wenn man probiert, die Einkommensquellen der Drangheta zu analysieren und sieht, dass sie inzwischen seit ungefähr 50 Jahren im Kokainhandel aktiv ist und einer der führenden Protagonisten im Kokainhandel ist, dann ist schon davon auszugehen, dass es nicht nur 1 oder 2 Milliarden sind, die Organisation in der Zeit eingenommen haben, sondern viele Milliarden.
Na gut, die machen keine Steuererklärung. Ne?
Die machen keine Steuererklärung, das ist richtig. Es gibt leider viel zu wenige Analysen dazu, welches Wirtschaftshandeln in Deutschland mit einem Mafia-Hintergrund verbunden ist. Ich sehe nur, wenn ich in meine Akten schaue, ich habe für mein Buch Gern Mafia ungefähr 60 Gigabyte an Akten, die ich kontinuierlich auswerte. Und von daher, das sind einige Erkenntnisse drin. Und man sieht dann beispielsweise, dass es Mafia-Verdächtige in Münster gibt, die aber in dem Fall mit der Deutschen Bank probiert haben, Geschäfte zu machen oder Geschäfte gemacht haben, wo es um Dutzende Millionen geht. Das ist jetzt ein isolierter Fall, den man da betrachten kann. Andere sind wahrscheinlich passiert. Man sieht auch, dass diese Leute über versteckte Strukturen dann in Großhandelsketten involviert sind als Teilhaber. Und das macht aber auch deutlich, wie schwer es dann wird, zu benennen, wie viel jetzt allein eine einzelne, isoliert zu betrachtende Person, wie viel Umsatz diese Person mit ihren Handelsaktivitäten erzielt, weil da sind Strohleute involviert, dann werden Restaurants gekauft und verkauft. Da gibt es Kontenbeziehungen, die nicht klar erkennbar sind. Dann arbeiten natürlich die Drangheta-Clans mittlerweile alle transnational. Das bedeutet, es ging in dem Fall um Gelder, die über Brasilien transferiert werden sollten. Das ist einfach eine Herkulesaufgabe, überhaupt zu erkennen, was da passiert, geschweige denn dann eine Zusammenfassung zu liefern, um welche Beträge es sich handelt.
Soran, du hast es auch schon angesprochen, dieses Ermitteln in diesem Milieu. Auch bei Ihnen, Herr Mattioli, höre ich das raus. Wie schwierig ist es überhaupt zu ermitteln?
Also die Ermittler sind da nicht zu beneiden. Das ist, glaube ich, ein wirklich schwieriges Geschäft, wenn niemand redet, wenn niemand sagt, was passiert ist, wenn stattdessen vielleicht sogar noch Falschinformationen gestreut wird, wenn überhaupt irgendwas gesagt wird. Das hat in dem Gerichtssaal damals in dem konkreten Fall auch dazu geführt, dass der Richter auch schon mal laut geworden ist, was, glaube ich, an sich nicht seine Art ist und auch der Staatsanwalt sehr frustriert und schlecht gelaunt und mürrisch da gesessen hat. Aber da sind einem dann irgendwann auch die Möglichkeiten gehen einem dann auch irgendwann aus. Wenn jemand nicht reden möchte, dann möchte er das nicht.
Herr Mazzioli, wie schwierig ist es, Informationen zu bekommen? Sie haben gesagt, Sie haben viele, viele Gigabyte an Daten. Wird für Sie auch nicht einfach sein, in diesem Milieu ohne Anfeindungen, ohne Bedrohungen, ohne Rückfragen unterwegs sein zu können?
Zunächst ist das Problem als Journalist, der zu dem Thema arbeitet, dass das Interesse an dem Thema nicht sonderlich groß ist. Ich schaue immer ein bisschen verwundert auf das Thema arabische Clans, wo ja sehr, sehr viel berichtet wird, sehr, sehr viel ermittelt wird und auch Ermittlungsergebnisse gezeitigt werden. Und wenn man die gleiche Aufmerksamkeit und den gleichen Aufwand betreiben würde, um die italienische Mafia in den Fokus zu nehmen, würde man mindestens genauso viel Ergebnisse erzielen und infolgedessen auch wäre die journalistische Beschäftigung mit dem Thema größer und so weiter, käme eine ganze Kette in Gang. Das ist das eine. Inhaltlich ist es so, es sind schon relativ viel Informationen verfügbar, wenn man Italienisch spricht. Also man kommt an italienische Ermittlungsakten, die werden zum Teil auch in der Vergangenheit zumindest von Staatsanwaltschaften bei Ermittlungen an Journalisten weitergegeben. Es gibt Datenbanken mit Gerichtsurteilen, in denen man Personenverbindungen nachvollziehen kann. Und auch die italienischen Ermittlerinnen und Ermittler waren zumindest in der Vergangenheit auskunftsfreudig, wenn sie gemerkt haben, dass sich jemand wirklich für dieses Thema interessiert. Das geht sogar so weit, dass früher Pressemitteilungen herausgegeben worden sind, wo drin stand, wir ermitteln gegen 131 Personen und dann waren diese Personen namentlich aufgelistet und es wurde beschrieben, warum. Und das war eine mehrere Seiten starke offizielle Pressemitteilung einer italienischen Behörde. Und wenn es darum ging, dass dann Personen auf dieser Liste in Deutschland festgenommen worden sind oder dass in Deutschland gegen diese Person ermittelt worden ist, wenn ich dann deutsche Behörden gefragt habe, können Sie bestätigen, dass XY in Z festgenommen worden ist, dann sagten die deutschen Behörden, da dürfen wir nichts dazu sagen, weil es sind persönliche Angaben.
Das ist
ein Stück weit verständlich, aber natürlich führt das dazu, dass das Thema Mafia in Deutschland ortslos wird, geschichtslos wird, gesichtslos wird, dass es im Grunde ein völlig abstraktes Thema wird.
Ich frage mich, ob es auch daran liegt, dass die Mafia ja anders als vielleicht noch Anfang der 2000er oder auch 2007 in Duisburg, das war ja vielleicht dann der Höhepunkt der Gewalt.
Das war ein Überfall auf einen Lokal, ne? Herr Mathieu, die damals in Duisburg, wo glaube ich auch Kinder unter den Opfern.
Nicht ganz. Es wurde ein Aufnahmeritual in dem Lokal gefeiert von zwei verbündeten Drangheta-Clans, von einem 18-Jährigen. Und als die Teilnehmer an diesem Aufnahmeritual nach draußen kamen, warteten dort zwei Schützen von der verfeindeten Fraktion. Ich glaube, zwei Leute waren es und haben sechs Menschen erschossen.
Also ein Blutbad nennen. Ich glaube, das Entsetzen war sehr, sehr, sehr groß. Und ich glaube, Sohan, ne, uns brennt diese Frage auch da drauf. 2006 war so eine Art Zäsur, wo es dann hieß, ja, das können wir so nicht mehr machen. Auch Morde wie an Calogero Azaro haben da nicht mehr so stattgefunden. Kann man sagen, ist Deutschland für die Mafia immer schon so eine Art Rückzugsort gewesen? Man wird hier in Ruhe gelassen, die Justizsituation ist auch vielleicht besser als in anderen Ländern. Lass das mal, ist Deutschland tatsächlich ein Rückzugsort für Mitglieder von Mafia-Organisationen?
Das Wort Rückzugsort mag ich nicht, weil das klingt so nach Hängematte und Entspannung und so ist es ja nicht, denn Deutschland ist nach Italien das wichtigste Land für den Drangheta, auf alle Fälle. Das sagen alle Experten unisono und auch für andere Organisationen. Und das ist natürlich etwas anderes wie ein Rückzugsort. Es ist nur so, die italienischen Organisationen haben gelernt, dass es sinnvoll ist, wenn sie sich an verändernde Gegebenheiten anpassen. Das zeigt sich auf mehreren Ebenen. Das zeigt sich in der Wahl der Methoden, die so ist, dass man in Deutschland eben nicht so sehr zur Gewalt greift. Das zeigt sich aber auch in der Form des unternehmerischen Handelns beispielsweise. Es gibt hier auch ein Beispiel, was direkt mit Hannover verknüpft ist. Die Ndrangheta hat erkannt, dass das Geschäft im Abfallbereich sehr einträglich ist. Und das führte früher dazu, dass Abfälle aus Deutschland und anderen Ländern nach Italien gegangen sind und dann zuerst unter Mithilfe und dann später unter Regie von Drangheta-Clans entsorgt worden sind. Wobei entsorgt in dem Fall heißt, in irgendwelche Höhlen gekippt oder auf Schiffe geladen und im Meer versenkt.
Also unsachgemäße Entsorgung und Abkassieren.
Völlig unsachgemäß. Und dann drehte sich die Richtung aber um und die Ndrangheta hat tatsächlich einen Clan gegründet, der die vorrangige Aufgabe hatte, im Abfallbusiness aktiv zu sein. Und Vertreter dieses Clans sind hier nach Deutschland, nach Hannover gekommen und haben dort versucht, Kontakte zu deutschen Entsorgern aufzubauen oder es ist sogar gelungen. Das weiß ich nicht, weil das ist ein Ergebnis von italienischen Ermittlungen. Da haben nach meinem Wissen in Deutschland keine Ermittlungen dazu stattgefunden. Und das ist schon ein bisschen her. Das erkennt man auch daran, dass die zwei Mafiosi, die hier in Deutschland waren, sich unterhalten und gesagt haben, wie wunderbar das doch ist. Die Deutsche Bahn ist immer pünktlich und sie sind da mit dem Zug rumgefahren. Es war alles sauber und sowas.
Also schon ein paar Jahre her.
Das ist schon ein paar Jahre her. Aber Fakt ist, diese Suche der Partner in Deutschland im Abfallgeschäft zeigt eben, dass man immer wieder auf sich verändernde Gegebenheiten reagiert, neue Geschäftsmodelle entdeckt, neues Vorgehen wählt, überhaupt auch neue Länder sucht. Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, auch eine weitere Entwicklung einzuordnen, nämlich, dass man nach 2007, nach diesem blutigen Sechsfachmord in Duisburg, hergegangen ist und innerhalb der Ndrangheta Veränderungen geschaffen hat. Das heißt, man hat ein Gremium gestärkt, was in Deutschland seinen Sitz hat und den Ausgleich der Clans bewirken soll. Das ist überhaupt ein Grundprinzip der Ndrangheta, dass es nicht irgendwie einen Boss gibt, der bestimmt, sondern es gibt ein Führungsgremium und eine Person, die Aufgabe hat, dieses Führungsgremium zu koordinieren und Streitigkeiten zu vermeiden. Und dieses Gremium gibt es auf Ebene der Gesamt-Ndrangheta, aber eben auch auf deutscher Ebene. Und seitdem ist es tatsächlich ruhig geworden um die Organisation. Das heißt, diese Strategie, diese strategische Entscheidung auf Ausgleich der verschiedenen Clans, die in Deutschland aktiv sind, zu setzen und das im Blick zu behalten, die funktioniert.
Wie sieht es in dem Zusammenhang aus, dass man sagen kann, auf der einen Seite, ich setze meine Anliegen mit brutaler Gewalt durch, hin zu einer Sache, wo ich sage, ich gehe in organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Abfall, also weg von diesen blutigen Händen, möchte ich es mal nennen, diesen Schlägereien, diesen Machtanspruch mit Gewalt durchsetzen, hin zu mehr wirtschaftliche Kriminalität, politische Einflussnahme. Ist das der Kurs, den Organisationen, die der Mafia zugehörig sind, auch hier in Deutschland immer weiter versuchen aufzubauen?
Das ist richtig. Man darf aber eines nicht aus dem Blick verlieren. Die Leute, die hier als Unternehmer auftreten, sind im Kern Kriminelle und bleiben Kriminelle. Ich habe das im Grunde am eigenen Leib erfahren. Ich hatte eine Lesung in Zürich und da kam ein älterer, sehr elegant gekleideter Herr zu mir und hat versucht, mich in Mafia-Manier einzuschüchtern. Also er sagte, man müsse wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, aufzuhören, und setzte das in Bezug zu seinen beiden Onkels, die angeblich 100 und 101 Jahre alt geworden sind. Also die wussten sozusagen, wie sie sich zu verhalten haben. Und dieser Herr war ein extrem erfolgreicher Immobilienunternehmer, CEO von einem Immobilienunternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und inzwischen auch Frankreich. Und obwohl er viele Millionen auf dem Konto hat und mit einem sehr teuren Auto unterwegs war und Geld definitiv kein Thema mehr bei ihm war, ist er im Dienst der Organisation hergekommen zu der Lesung mit mir, um mich einzuschüchtern. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, nämlich, dass wir nicht vom Äußeren auf das Innere schließen dürfen. Und das gilt eben auch, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, für diesen beliebten Wirt. Auch wenn dieser Wirt beliebt war und nett und Umgang mit vielen Frauen hatte und immer einen Scherz auf den Lippen, heißt das trotzdem nicht, dass das die gesamte Person ist, sondern es gibt so eine Janusköpfigkeit bei Mafiosi, die eben halt im Grunde dieses Gesicht anschalten können, was sie gerade brauchen. Und wenn man in kriminellen Kreisen aktiv ist, dann agiert man als Krimineller. Und wenn man in Wirtschaftskreisen aktiv ist, dann agiert man als Unternehmer oder als Gastwirt.
Das heißt ja immer, dass Deutschland die zweite Heimat der Mafia ist, eine gute zweite Heimat oder eine freundliche zweite Heimat. Können Sie einmal erklären, warum das so ist? Also warum fällt es der Mafia und ihren Suborganisationen so leicht, in Deutschland Fuß zu fassen und so leicht, so unauffällig ihren Geschäften nachzugehen?
Ich würde ganz einfach sagen, weil wir Deutsche zu blöd sind. Also das klingt jetzt vielleicht provokant, aber wir könnten ja, wenn wir nach Italien schauen, sehr viel über die Organisation lernen. Wir könnten sehr viel wissen. Wir könnten auch, wenn wir italienischen Strafverfolgungsbehörden deutlich machen, dass wir mehr erfahren wollen, Kronzeugen von Italien bekommen, die uns sagen, was passiert hier in Deutschland. Oder Ermittler, erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler, die herkommen und sagen, passt mal auf, ihr habt hier in Hannover die Leute und dort in Braunschweig jene und in Frankfurt die wieder andere Leute. Es wäre ja alles kein Problem, aber es passiert nicht. Und das ist jetzt natürlich eine Erklärung für die Jetztzeit. Was mit Sicherheit auch mit reinspielt, ist, dass wir auch das schlichtweg und einfach gar nicht wahrhaben wollen. Also es gibt immer wieder das berühmte Beispiel von Mario L., dessen Nachnamen man aus rechtlichen Gründen ja nicht nennen darf, der Promi-Wirt einer der Promi-Wirte in Stuttgart war und wo Günther Oettinger Kontakte hin unterhalten hat. Und da war schon lange bekannt eigentlich, dass er Mafia-Verbindungen unterhält oder selber Mafioso ist. Und das hat die Leute überhaupt nicht davon abgehalten, da weiter essen zu gehen. Es hat sie nicht davon abgehalten, mit ihm Geschäfte zu machen. Es hat sie auch nicht von privaten Kontakten abgehalten. Das ist ein Punkt. Ich glaube, ein weiterer Punkt, den wir unterschätzen, ist, dass Promi-Wirte häufig Anlaufstellen sind für Kokainkonsumenten. Es wird relativ viel Kokain konsumiert in allen Gesellschaftsschichten. Da machen sozial höher gestellte Leute im Sinn von ökonomisch höher gestellt, machen da keine Ausnahme. Und die können natürlich ihr Kokain nicht in irgendeinem shady Bahnhof, in irgendeiner Ecke vom Bahnhof kaufen, sondern die haben halt eben Anlaufstellen, die sich im Umfeld von Nobelwirten bewegen. Und auch da, glaube ich, unterschätzen wir ein Stück weit die Wirkung von Mafiosi, was eben solche Versorgungsstrukturen anbelangt. Das schafft natürlich auch gegenseitige Abhängigkeiten oder Freundschaften und vielleicht wird man dann nicht mit letztem Nachdruck gegen italienische Gastwirte vorgehen, die zum einen gewisse Menschen mit Drogen versorgen und zum anderen eben halt auch dieses freundliche, nette sind.
Wir haben über Müll gesprochen, wir haben über Schutzgeld gesprochen, wir haben über Drogen gesprochen, Lebensmittel. Die Mafia oder die Organisation, die wir als Mafia bezeichnen, scheinen ihre Finger in so vielen Dingen drin zu haben, dass es wahrscheinlich wie so ein Krake wahrscheinlich auch deswegen so schwer ist, dort zu ermitteln, weil sie augenscheinlich viele Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens durchsetzt.
Es stimmt natürlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man beispielsweise in München sämtliche Wirte mit Mafia-Kontakten aus dem Verkehr ziehen würde, dass sich viele da wundern würden und viele Leute sich neue Lieblingsrestaurants suchen müssten. Aber es wäre ja möglich. Es wird nur nicht getan. Und warum wird es nicht getan? Weil eben solche Aufhänger fehlen, die öffentlichen Druck schaffen. Ich weise jetzt seit 12, 13 Jahren auf die Gefährlichkeit von Mafia-Clans in Deutschland hin. In dieser Zeit hat sich die Zahl der offiziellen in Deutschland anwesenden Mafiosi mehr als verdoppelt. Und das ist jetzt nichts, was für groß Aufsehen sorgen würde. Und das tut es deswegen, weil wir eben nicht diese Taten haben, wo Leuten irgendwie 11-mal in den Kopf geschossen wird und die extrem auffällig sind, sondern weil da halt irgendwas passiert und es bringt sogar noch Geld in die Staatskasse, weil wenn man eben hier investiert, dann sozusagen sieht man ja noch irgendwie, zieht der Staat noch irgendeinen Profit raus.
Ja. Soran, was mich interessieren würde, ist, Sandro Mattioli hatte gesagt, oftmals wird das nicht verfolgt. In dem Fall muss man sagen, es ist verfolgt worden und es wurden auch Täter zur Rechenschaft gezogen. Nicht, weil sie ein Geständnis abgelegt haben, sondern weil es Prozesse gab, die dann anhand von Indizien zu einer sehr, sehr langen Haftstrafe gekommen sind. Wie lange hat das gedauert, bis dann am Ende diese Ermittlungen auch abgeschlossen werden konnten?
Der Ermittlungsdruck war schon groß. Es ist eine herausragende Tat gewesen. Deswegen war der Druck auf die Behörden hier auch groß, da was zu tun. Der Fall passiert ist in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar 2003 und 2004 wurde einer der Täter vom Landgericht in Hildesheim schon verurteilt. Wenig später dann auch Antonino D. in Italien, wo er dann dingfest gemacht worden ist. Also da hat man sich schon Mühe gegeben und auch keine Kosten gescheut. Es war wirklich eine große Armada von Zeugen, die man gehört hat. Und am Ende des Tages blieb aber tatsächlich im Prinzip nur die Aussage der Hauptbelastungszeugin. Und ihre Glaubwürdigkeit, die durch mehrere Ermittler bestätigt worden ist, die Abgleiche gemacht haben von Details, die sie erzählt hat mit ihren eigenen Ermittlungsergebnissen, die sie zusammengetragen hatten. Also da war der Druck groß. Und es hat funktioniert. Das ist vielleicht auch die gute Nachricht, dass so etwas halt nicht ohne Konsequenz bleibt, auch nicht bleiben darf, auch nicht bleiben wird wahrscheinlich in Deutschland. Und dass die Behörden da auch alles tun, um das aufzuklären. Was aber natürlich kein einfaches Geschäft ist in dem Fall.
Wir haben jetzt vielleicht auch ganz bewusst nicht sehr viel über die Belastungszeugen gesprochen, die ja auch sehr hohem Druck ausgesetzt worden ist. Herr Mattioli, Sie haben auch gesagt, auch Sie wurden schon bedroht. Sie leben jetzt vielleicht nicht in täglicher Bedrohungslage, aber man muss sich eben klar machen, dass das Menschen sind, dass das Täter sind, die wie in diesem Fall, ob das Duisburg ist, ob das der Fall in Burgdorf ist, im Zweifel auch vor nichts zurückschrecken. Was ist aus dieser Zeugin geworden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch in Burgdorf lebt und mit ihrem wahren Namen am Klingelschild für jeden habhaft werden ist. Was ist mit dieser mutigen Frau, die sich ja augenscheinlich gegen dieses Gesetz des Schweigens gestellt hat, gegen eine sehr gefährliche Verbrecherorganisation, die Augenzeugin eines Mordes war und die wahrscheinlich wusste, was auf sie zukommt, wenn sie standhaft bleibt? Was weiß man, was aus der geworden ist?
Ich kann das nicht beantworten. Ich hatte weder damals Kontakt zu ihr, noch hatte das irgendjemand, der in diesen Prozessen beteiligt war als Gerichtsreporter von anderen Medien. Sie war sehr darauf bedacht, auf ihre Privatsphäre, um es mal so auszudrücken.
Verständlich.
Und hatte kein Interesse, außerhalb dieses Gerichtssaales mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Sie wurde auch sehr abgeschirmt damals, soweit ich mich noch erinnern kann. Und war auch im Verfahren nervös, verängstigt, Und musste dann auch immer wieder vom Richter, vom Vorsitzenden Richter bestärkt werden. Und es waren keine schönen Szenen für sie. Ich glaube, das war wirklich für sie auch ein schwieriger Moment damals, in dieser Situation aussagen zu müssen.
Herr Mazzoli, wie geht Ihnen das? Sie haben auch von Bedrohung gesprochen. Sie sind auch jemand, der sich mit Ihrer Arbeit gegen eine kriminelle Organisation ausspricht. Sie sind italienischer Abstammung. Sie sind aktiv in einem Verein, der sich sehr darum bemüht, Menschen italienischer Abstammung, die hier leben, eben ein Gesicht zu geben, sagen, wir haben damit nichts zu tun. Aber auch das können ja Menschen sein, die unter Druck geraten, sich dort nicht zu äußern. Wie geht man damit um? Wie viel Druck lastet dann auch auf solchen Menschen, die bereit sind, gegen solche Verbrecherorganisationen auszusagen?
Der Druck ist natürlich schon hoch, aber es ist kein konkreter Druck. Es ist ein abstrakter Druck, weil die Mitglieder von meinem Verein, wie auch ich, wir sind uns natürlich bewusst, wer da auf der anderen Seite ist und zu welchen Mitteln die andere Seite greifen kann. Aber uns ist eben dennoch wichtig, dem Druck nicht nachzugeben, sondern diesen Druck gerade als Motivation zu nehmen, zu zeigen, hier ist etwas, was uns alle bedroht. Ich werde relativ häufig gefragt, ob ich nicht Angst habe. Und ja, ich habe Angst, aber ich habe vor allem Angst davor, was passiert, wenn man eben nicht auf Mafia-Aktivitäten in Deutschland hinweist, weil das wird uns kollektiv betreffen. Wenn wir nach Norditalien schauen, das ist eine Situation, die ist vergleichbar mit Deutschland von vor ein paar Jahrzehnten ursprünglich gewesen, wo man in Italien eben sagte, wir haben kein Problem mit der 'Ndrangheta, das ist ein Problem von Süditalien. Und in der Folge haben sich dort immer mehr Clans angesiedelt und haben dann zuerst ihr Geld hingebracht und dann später auch ihre Methoden. Und heute ist es so, dass Norditalien in gewisser Weise so kontaminiert ist, dass man die Mafia nicht mehr aus Wirtschaftsläufen raushalten kann. Selbst bei der Expo, dieser Weltausstellung, die in Mailand über die Bühne gegangen ist, selbst dort, wo man massive Bemühungen gestartet hat, um eben keine Mafia-Unternehmen zu finanzieren, hat das nicht geklappt. Und dieser Zustand, der steht uns immer vor Augen und motiviert uns zu verhindern, dass sowas auch in Deutschland passiert. Der Druck ist hoch. Er ist aber auch deswegen hoch, weil mein Verein nicht die Unterstützung bekommt, die ein Verein mit dieser politischen Wirkung eigentlich haben müsste. Denn wir haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Thema Mafia heute stärker im Fokus steht. Wir haben konkrete gesetzliche Verbesserungen erreicht, zum Teil allein aufgrund unserer Initiative, zum Teil in Verbund mit anderen Akteuren.
Können Sie da Beispiele nennen?
Ja, also es gab ein Vorgehen des Landes Berlin. Da ging es um Geldwäsche im Immobiliensektor. Da hat das Land Berlin eine Taskforce eingerichtet und hat verschiedene Notarinnen und Notare untersucht, ob dort Geldwäsche-Verdachtsfälle vorhanden sind. Und man fand, glaube ich, bei 28 untersuchten Notarinnen und Notaren 13 oder 14 Fälle, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls sehr, sehr viel. Und hat dann in der Folge eine Bundesratsinitiative gestartet mit dem Ergebnis, dass zum einen die rechtlichen Bedingungen für Notarinnen und Notare, die Verdachtsmeldungen erstellen wollen, besser ist. Also dass sie sich nicht in rechtliche Schwierigkeiten bringen dadurch. Zum anderen aber hat man auch die Daumenschrauben sozusagen angezogen und hat Notarinnen und Notare sehr viel stärker gezwungen, künftig Geldwäscheuntersuchungen vorzunehmen. Und die Initiative dazu ist aber eine Initiative von Mafia Nein Danke gewesen, weil unsere Rechtsabteilung in Person von Michael Findeisen, der damals eine Analyse erstellt hat für den Verein, zu dem Ergebnis kam, dass in dem Bereich bei Notarinnen und Notaren eben hohe Geldwäscheprobleme vorhanden sind und man auch Lösungen finden kann. Und wir hatten dann einen Termin beim Land Berlin, beim Justizsenator, meine ich Justiz oder Finanz, und haben dort eine Präsentation gehalten. Das war ein Gespräch von ungefähr 2 Stunden, die dann eben zur Einsetzung dieser Taskforce und dann zu dieser rechtlichen Neufassung über den Bundesrat führte. Auch bei der Vermögensbeschlagnahme 2017 waren wir involviert bei Anfragen an die Bundesregierung zu Zahlen und zu Vorgehensweisen der FIU und so weiter. Aber das wird sehr selten tatsächlich mit dem Verein Mafia Nein Danke in Verbindung gebracht, sondern das ist dann eben halt eine Information, die so da ist.
Das heißt, Sie sind aktiv versuchen, Hinweise zu geben, zu animieren, sich mit Mafia-Verbrechen und der Organisation der Familien, die man zur Mafia rechnet, besser zu beschäftigen, auch am juristischen Weg. Soran, was bleibt für dich von dem Mord an dem beliebten Pizzabäcker Calogero Asaro?
Das ist eine gute Frage. Irgendwie so ein deprimierendes Gefühl am Ende dieses Prozesses, kann ich mich erinnern, dass niemand gesprochen hat tatsächlich und niemand etwas gesagt hat, was die Tat aufhellen würde, was die Hintergründe aufhellen würde. Am Ende des Tages, Mafia hin oder her, ist da ein Mensch gestorben auf eine sehr brutale Art und Weise. Und da möchte man natürlich schon Antworten haben. Die Öffentlichkeit, die Familien sowieso. Und ich fand das schon im negativen Sinne beeindruckend, wie groß diese Mauer und wie hoch diese Mauer des Schweigens damals war und dass man da nicht rübergekommen ist. Das kannte ich nur aus guten oder schlechten Mafia-Filmen und konnte es mir in der Realität nicht so vorstellen. Aber tatsächlich war es gefühlt in diesem Gerichtsverfahren so, dass es die Realität abgebildet hat und dass diese Mauer des Schweigens so eigentlich unüberwindbar war. Mit einer Ausnahme eben dieser mutigen Frau, die ihre Aussage gemacht hat.
Ja, und von der wir hoffen, dass sie auch nach so langen Jahren ein Leben leben kann, ohne Angst, ohne Bedrohung. Auch wenn wir gehört haben, wie schwierig das ist, weil mafiöse Strukturen, Verbrechen und eben auch Bedrohung keine Einzeltat sind, keine Einzelfälle sind. Auch wenn brutale Verbrechen wie das, was wir heute besprochen haben, unter anderem in Burgdorf, eher die Seltenheit geworden sind. Mafia-Organisationen wie die Camorra, die Ndrangheta oder die Cosa Nostra sind in Deutschland nicht nur angekommen, sondern sie sind aktiv. Dass man versucht, da härter gegen vorzugehen, ist auch ein Verdienst unseres Gastes Sandro Mazzioli, der als Journalist und Buchautor mit dem Buch Ger Mafia darauf aufmerksam macht, wie Strukturen hier in Deutschland sind und der als Mitglied des Vereins Mafia Nein Danke eben auch versucht, Menschen, die von Mafia-Verbrechen betroffen sind, da zu unterstützen, aber eben auch Verbrechen anzuprangern. Danke, dass wir über diesen Fall einen Einblick bekommen durften in die Arbeit von Mafia-Organisationen in Deutschland. Das war unser Fall in ehrenwerter Gesellschaft, der Fall Calogero Asaro. Und das war unsere aktuelle Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Ich hoffe, Sie konnten Einblicke kriegen, die es Ihnen ermöglichen, mafiöse Strukturen vielleicht besser zu erkennen, aber auch, dass nicht jeder Gastwirt, bei dem man gerne isst, ein Mafiosi ist. Das ist natürlich ganz klar. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie uns Feedback geben. Wir freuen uns drüber über die Social Media Kanäle der Neuen Presse oder unter Mail unter truecrime@neuepresse.de. Das war's mit unserer aktuellen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie freundlich.
Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Düjet. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com/krimitour. Dort finden Sie auch alle Informationen etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nicola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.